So, herzlich willkommen für die Hartgesottenen, die auch bis zum letzten Vortrag noch gut durchhalten und jetzt noch etwas über Datenintegration im Service mit OTAS lernen wollen. Ich begrüße Rico Barth, der uns dort sicherlich das sehr umfangreich erzählen kann.
Ja, also den Umfang können wir dann selbst festlegen. Wir sind ja hinten zeitlich nicht ganz so beschränkt. Herzlich willkommen auch von mir zum letzten Vortrag in dem Strang auf den Chemnitzer Linux-Tagen zum Thema OTAS und ganz gezielt zum Thema Datenintegration im OTAS. Wie stelle ich meinen Service-Mitarbeitern gezielt die entsprechend wichtigen Daten für den Service-Prozess zur Verfügung? Mein Name ist Rico Barth, danke für die Überleitung. Ich bin Geschäftsführer der Cape IT GmbH hier aus Chemnitz. Wir sind spezialisiert auf das Thema Service Management, auf Service Prozesse, die Prozessanalyse, die Prozessoptimierung, Organisationsanalyse und Organisationsoptimierung für Service Teams und unterstützen das ganz gezielt mit dem Open Source Service Management System OTAS. Wir sind dort breiter aufgestellt. Wir machen nicht nur den klassischen IT-Service-User, Helpdesk, PC-Service, den wir bei unseren Kunden unterstützen, sondern immer mehr auch wird das Thema Kundenservice relevant, also Unterstützung von Endkunden im Onlinehandel beispielsweise oder auch im technischen Service, wenn Unternehmen Produkte herstellen, die dann vor Ort beispielsweise im Bereich Anlagenbau dann unterstützt werden müssen, Störungen gemeldet und bearbeitet werden müssen. Das ist unser Tagesgeschäft. Wir sind dort kein klassisches Systemhaus mit ein bisschen OTAS-Spezialisierung. Wir sind der OTAS-Spezialist und pflegen mit Kicks for OTAS das weltweit größte Community-Modul für OTAS. Ja, wir machen das schon eine ganze Zeit lang im Kernteam seit 10 Jahren. Wir kommen aus dem Telekom-Konzern, machen seit 2001 Service-Prozesse im IT-Service und seit 2003 gezielt OTAS, also seit den 1er-Versionen von OTAS. Sitzen mit Hauptsitz in Chemnitz im Technologiezentrum, also das ist nicht so weit von hier, ich glaube 5 Minuten Fahrtweg, wenn überhaupt. Mit einer Mitarbeiterin noch in Berlin und einem Vertriebsbüro noch in Braunschweig und betreuen im gesamten deutschsprachigen Raum mit ein paar Ausnahmen, die international etwas weiter weg sind, ca. 180 Kunden über alle Branchen. Und deswegen kann ich auch sagen, wir haben dort eine sehr, sehr breite Aufstellung, was die Zielgruppen anbelangt. Es sind eher mittlere und große Organisationen, die sich wirklich mit Serviceprozessen auch auseinandersetzen, die Serviceprozesse als Geschäftsprozesse auch sehen und wissen, die muss ich halt so unterstützen wie die kaufmännischen Prozesse mit einem ERP-System. Also man kann ganz kurz sagen, OTAS und das unser Tagesgeschäft sind halt die Themen, die sich um das ERP des Service drehen. Ja, was machen wir im Produktbereich? Wir sind aktives Mitglied der OTAS-Community. Wir pflegen das größte OTAS-Community-Modul weltweit mit Kicks for OTAS. Kicks hat sich so ein Stück weit herauskristallisiert aus Projektrückmeldungen, aus Kundenwünschen, die gesagt haben, OTAS ist uns zu sperrig im Standard, wir brauchen da ein paar Anpassungen in Richtung Usability. Das waren so die ersten Versionen von Kicks, das war 2008. Mittlerweile wächst Kicks immer mehr und es fließen neben Projektrückmeldungen und Kundenrückmeldungen auch unsere eigenen Wünsche ein, weil wir OTAS breit im eigenen Geschäftsalltag einsetzen für die Unterstützung des Service zur Produktentwicklung, interner IT, kaufmännische Prozesse auch teilweise und die gesamten Akquise-Vertriebsvorgänge. Und außerdem wandern in Kicks noch Rückmeldungen aus der Community, die häufig Patches, Bugfixes oder sonstige Dinge enthalten, aber auch Feature-Requests. Ja, wir machen im Tagesgeschäft OTAS und das meiste, was man im Tagesgeschäft in OTAS machen kann, ist neben dem ganzen Thema Implementierung und Beratung Integration. Deswegen ist es auch so ein großer Teil in Richtung TK-Anlagen, in Richtung IT-Inventar, in Richtung Monitoring, in Richtung Accounting und Billing. Und von der Warte her ein breit gefächertes Themengebiet, was wir da entsprechend betreuen und wo dann auch im Vortrag jetzt die Beispiele herrühren, ganz gezielt zum Thema Datenintegration. Ja, wir sind exklusiver Schulungspartner für die OTS-Themen bei der Heinlein Akademie. Also wer in Berlin mal eine Heinlein-Schulung zur OTS macht, der wird dann mit einem Kollegen von uns betraut und betreut. Üblicherweise macht das der Thorsten Tau, der bei uns auch Bereichsleiter für die Projekte ist. Aber mal ganz kurz zu OTS selbst. Ich frage es jedes Jahr wieder. Ich bin auch jedes Jahr zum Thema OTS hier. Das findet auch genügend Zuspruch. Wer kennt OTS noch nicht? Fragen wir mal dieses Mal so rum. Nur einer. Ganz kurz. Eine Erläuterung, OTS ist das weltweit am weitesten verbreitete Open-Source-Service-Management-System. Ich kann klassischen User-Helpdesk damit machen, kann aber auch auf einer, ich will mal sagen, Baukastenplattform alle möglichen anderen Prozesse, die durch ITIL, also die Inter-IT Infrastructure Library, vorgegebenen Teilprozesse unterstützen. Das heißt, neben dem klassischen Helpdesk, Störungsannahme, Beschwerdeannahme, kann ich mich um das Thema Service Level und Service Katalog kümmern, also mein Service Vertragswesen daran abbilden. Über Module, ich kann mich über Module in den Bereich Konfigurations- und Inventarmanagement hineinbewegen, darauf dann aufbauend entsprechend Change Management machen, das heißt die Änderungen in der Infrastruktur planen und betreuen, verwalten und entsprechend auch ausrollen. Und ganz typisch Eventmanagement, die Integration in die automatische Überwachung, sodass direkt Störungstickets erzeugt werden, wenn Überwachungssysteme Alarme melden. OTS basiert auf Perl. Es läuft auf Linux und Windows. Windows empfehlen wir eher nicht. Wir haben auch entsprechend wenige Windows-Implementierungen. Und auf Datenbanken MySQL, Postgres, Oracle, DB2. MS SQL wird zwar unterstützt, ist aber auch keine empfohlene Plattform. Das kann man ganz klar sagen. Was das Schöne ist, ich kann im OTS mich halt über so ein Baukasten- und Modulsystem über die einzelnen Themenbereiche schön phasenweise nach vorn bewegen. Das ganz kurz als Ausblick ins OTS. Wer dann auch noch mehr Infos braucht, kann da gerne auch auf mich zukommen oder auf meinen Kollegen, der hier im Podium auch sitzt, wenn es dann nochmal technische Fragen auch gibt. Aber schauen wir uns mal an, was wir an Datenintegrationsanforderungen im Service haben. Also eigentlich muss man sagen, so ein Service-Mitarbeiter ist eine ganz schön arme Sau. Der hat, wenn er kein IT-System am Platz hat, eine ziemliche Menge an Daten zu prüfen, bevor er alle Informationen auf dem Tisch liegen hat, um einen Vorgang sinnvoll zu klassifizieren. Das heißt, er braucht als erstes mal die Anruferdaten. Eine Telefonnummer, irgendwelche anderen Informationen. Mit denen geht er dann ins CRM, das heißt in die Kundenstammdatenbank, schaut, was hat der für Adressdaten, wo ist der lokalisiert. Was auch immer, was macht der für einen Jahresumsatz, was hat er für Verträge. Dann hat man noch die Problematik, ist der Anwender, der eine Störung meldet, vielleicht ein interner IT-Mitarbeiter, eine Sachbearbeiterin, die eine Störung zu einer Fachapplikation meldet, muss man natürlich auch noch im Verzeichnisdienst nachgucken, die sind natürlich nicht im CRM die Daten. Dann muss man sich die Historie anschauen. Was war, was ist gerade offen, was hat der gegebenenfalls gemeldet, was schon zu einem Vorgang gehört, der aktuell in Bearbeitung ist. Dann müssen wir uns anschauen, gerade im IT-Service ist es relevant, was hat der an Inventar auf dem Platz stehen. Dieses klassische Thema Etagendrucker, da muss man natürlich wissen, wenn eine Sachbearbeiterin die eigentlich nur vielleicht eine Fachapplikation den ganzen Tag betreut, nur von Feld zu Feld sich weiter bewegt, Daten eingibt und dann in den nächsten Vorgang reingeht, dann hat die natürlich kein Wissen darüber, was auf der Etage für einen Drucker steht. Das muss auch der Service-Mitarbeiter wissen, wenn für den Drucker eine Störung gemeldet wird. Der kann zwar fragen, was da für eine Nummer draufsteht auf dem Gerät, aber das wird die nicht wirklich gut beantworten können. Dann haben wir noch das Thema, gerade wenn es im Bereich Kundenservice dann auch um Serviceanfragen geht, gibt es gegebenenfalls Anfragen, die noch nicht im ERP sind, aber im Webshop. Also, wie heißt das, Warenkorb? Ist das eine Anfrage, die sich auf diesen Warenkorb bezieht, der aber noch nicht im ERP als kaufmännischer Vorgang da ist, der aber auf der Wunschliste meines Kunden steht? Ist da gegebenenfalls ein Warenkorbinhalt weg? Muss man sich mit dem Webshop auseinandersetzen. So, dann guckt man, wenn man das alles hat, was hat er für Produkte gekauft? Hat er vielleicht Serviceverträge mit diesen Produkten gekauft? Ist das vielleicht irgendein VIP super Special Angebot gewesen, wo eine 3-Jahres-Gewährleistung mitverkauft wurde? Das muss der Service-Mitarbeiter auch wissen. So, dann braucht er noch die Bestell- und Liefer- und Storno-Daten aus dem ERP. Ja, dann sind wir schon fast durch. Dann gibt es gegebenenfalls noch interne zentrale Dokumente, Betriebshandbücher, Arbeitsanweisungen, was auch immer, wenn wir im Bereich des IT-Service sind oder im Bereich des technischen Service. Industrie 4.0 ist ja auch so ein plakativer Begriff. Die ganzen Steuerungssysteme, die melden ja mittlerweile auch alle selbst. Und also müssen wir im Monitoring noch schauen. Ja, und dann hat man noch Kollegen, die gegebenenfalls irgendwas wissen, was nicht im Ticketsystem steht. Und dann geht der Austausch vom Kaffeeautomaten los. Also grundsätzlich ist, da wird gelacht, das ist aber das wahre Leben. Grundsätzlich ist so ein Service-Mitarbeiter echt bemitleidenswertes Individuum, wenn der nicht das richtige Tool an der Hand hat mit den richtigen Daten, um innerhalb von, ich sag mal, wenigen zig Sekunden, beziehungsweise sogar unter einer Minute so einen Fall aufzunehmen und vorzuklassifizieren. Die Bearbeitung ist eine andere Sache. Das Vorklassifizieren, das muss schnell gehen. Und von der Warte her, wenn man sich dann Organisationen überlegt, die dann im Mehrschichtbetrieb 3.000 bis 5.000 Tickets am Tag bearbeiten, dann muss man da wirklich drüber nachdenken, wo Zeiten verloren gehen, um Daten zu suchen. Wenn ein Mitarbeiter über 3 Systeme klicken muss, dann geht da viel Zeit ins Land. Halt! OTS bietet an der Stelle für das ganze Thema Integration eine Menge an Schnittstellen, Datenbank, klar, über die üblichen Datenbank-Zugriffsmethoden, SQL-Konnektoren, klar, brauchen wir nicht drüber reden, kann man machen. Über Verzeichnisdienstintegration mit LDAP bzw. direkt Integration ins Active Directory redet heutzutage auch keiner mehr. Da habe ich jetzt auch kein Szenario vorbereitet. Das ist Usus. Das wird verlangt von einem Service-System, gerade im Bereich IT-Service. Vor 5 Jahren sah das noch anders aus. Da haben uns Interessenten auf der CeBIT, also ich glaube vor 5 Jahren waren wir das erste Mal auf der CeBIT, echt fragend angeschaut, als wir sagten, ja, AD geht. Ach so, ja, das andere proprietäre Produkt, ich war da vor uns am Stand XY, die können das nicht. Da muss man Import hin und her, manuell, Skripte und hü und hot. Ist mittlerweile kein Thema, das wird vorausgesetzt. Deswegen gibt es da auch kein Beispiel dazu. Interessanter ist das Thema CSV. Man mag es nicht glauben. Webservices hin und her, alles state of the art, aber interessanterweise hat man CSV immer so als die einfachste Möglichkeit, Daten zu integrieren. Und das wird auch sehr, sehr häufig genutzt, weil es halt die Kosten senkt. CSV-Schnittstelle ist sehr, sehr schnell implementiert. OTS bietet da entsprechend standardmäßig Integrations-Import-Export-Module. Ja, Text-E-Mail wird heutzutage auch verlangt, dass eine E-Mail, die reinkommt, einfach ein Ticket erzeugt, vorklassifiziert werden kann. Reden wir auch nicht drüber. Interessanter sind dann die Themen XML-basierte Schnittstellen, also Web-Services. Da gibt es da ein paar mehr Beispiele dazu. Das sind Schnittstellen, die mit OTS mitkommen und die wir uns dann gezielt mal anschauen. Wo ist das ganze Thema Integration im OTRS versteckt? Wenn wir in so ein OTRS 3.3, was die aktuelle Plattform darstellt, mal reinschauen im Admin-Bereich, also Menüreiter oder Menüpunkt Admin, gibt es unten rechts so einen großen Abschnitt Systemverwaltung. Wer OTRS jetzt vor dem geistigen Auge hat, weiß, wo ich bin. Der kennt auch, wenn die Module installiert sind, dieses Thema Import-Export. Das ist genau der in diesem Systemverwaltungsbereich Mitte links. Dort werden die gesamten CSV-Schnittstellen konfiguriert. Da unten drunter sind dann die ganzen Scheduler für die zyklisch abzuarbeitenden Dinge. Kommen wir dann später noch drauf, hat nur indirekt mit den Schnittstellen und der Integration zu tun. Und unten links, könnte man jetzt sagen, sind die Web-Services, also die SOAP-Schnittstellen von OTRS beispielsweise, zu konfigurieren. Das nochmal zur geistigen Verortung, wo dann nach dem Vortrag im OTRS hingeklickt werden muss, um genau die Informationen dann auch wieder zu finden. Aber, konkretes erstes Beispiel, Assets und Inventar. Wenn so ein Service-Mitarbeiter das gesamte Inventar auf den Tisch kriegen will, muss er natürlich erstmal die Inventarlisten kennen und wissen, wo das Zeug herkommt, wo es steht, wer was hat. Und in unseren Projekten stellt sich relativ häufig heraus, dass am Anfang gesagt wurde, ja, wir haben dann mal ein, zwei Excel-Listen, gegebenenfalls sogar nur eine Excel-Liste und alles ist zentral gepflegt und dann kommt man zum Workshop und dann ist ein Mitarbeiter von einer Abteilung da, der noch nicht seinen Senf dazugeben konnte und sagt, na, wir haben aber da auch noch. Dann kommt ein anderer, wir haben aber auch noch. Dann haben wir eine Excel-Liste, eine CSV-Datei, eine MySQL-Datenbank mit PHP drauf, wo Inventar gepflegt wird. Man hat gegebenenfalls sogar schon eine Automation. Es wird ein Inventarisierungstool, ein Software- oder Hardware-Discovery-Tool eingesetzt. Im Open-Source-Bereich kann das OPSI sein. Im proprietären Umfeld Matrix 42, Barramundi, was auch immer. Ja, und dann stellt man schnell fest, man hat halt nicht nur eine Datenquelle, sondern viele. Da machen wir uns als erstes Gedanken, wie kriegen wir die rein? Das heißt, wir müssen homogenisieren. Wir müssen eindeutige Indizes kriegen, denn das ist nämlich auch nicht überall der Fall. Also man hat dann teilweise doppelte Inventarnummern, doppelte Seriennummern, doppelte Identifier, wo man sich fragt, wie das überhaupt funktionieren konnte die ganze letzte Zeit. Wir können uns zum OTRS-Stammtisch auch mal zu den praktischen Beispielen aus dem wahren Leben nochmal bei einem Bier unterhalten. Und dann kommen wir relativ schnell dahin, wir müssen uns erstmal über die Homogenisierung unterhalten und dann über das Thema Import-Mapping im OTRS. Und das macht man halt über diese Import-Export-Schnittstelle in der Admin-GUI. Dort wird dann festgelegt, aus diesen CSV-Daten, die wir kriegen, die wir möglichst so homogenisiert haben, dass das alles zusammenpasst, sagen wir, welche Spalte in der CSV-Datei gehört zu welchem Attribut im OTRS. Und dann ist das Thema schon mit mehr oder weniger eigenem Aufwand auch erledigt. Ja, dann macht man den Initialimport, der auf der Konsole oder über die GUI per CSV dann passiert. Und dann hat man das gesamte Inventar erstmal im Konfigurationsmanagement in der CMDB, die Konfigurationsmanagement-Datenbank vom OTRS drin. Dann sind die erstmal da. Dann muss man den Mitarbeitern sagen, die werden nicht mehr in dem Excel gepflegt, sondern nur noch in dem OTRS. Das ist ein wichtiger Punkt, das ist ein Stück Umlernen, aber das funktioniert. Und wenn man es dann noch ein bisschen schneller haben will, kann man dann auf die Webservice-Schnittstellen gehen. Wir haben da ein Zusatzmodul, das Inventory Sync. Da greifen wir beispielsweise auf das Open Source Tool OPSI mit JSON zu und holen uns die ganzen Inventarisierungsdaten über einen Webservice. Das geht um Längen zügiger. Da gehen auch die Integrationen, die Updates der Daten relativ zügig. Und damit ist man dann auch auf einem Stand im Service, sodass man genau sagen kann, was hat der Mitarbeiter wirklich aktuell auf dem Tisch. Nicht mit dem Stand von vor einem halben Jahr. Das ist auch so ein Punkt, also ich habe mich mal mit einem IT-Leiter von einem großen, international aufgestellten Unternehmen mit einer großen Geschäftsstelle in Berlin unterhalten, der dann gesagt hat, dass der Stand im Konfigurationsmanagement so schlecht ist, dass die jeden Monat an ihren ausgelagerten IT-Dienstleister mehrere zigtausend Euro Kosten zu viel haben, weil einfach viel zu viel an Geräten, die betreut werden, abgerechnet wird. Das ist dann schon bitter. Und dann macht man sich wirklich Gedanken drüber, ob man sich die Daten nicht einfach mal zyklisch in die CMDB vom OTHS holt und nicht manuell einmal im halben Jahr pflegen lässt. Ja, Assets in OTHS, relativ einfaches Thema, ein bisschen interessanter und komplexer wird dann das Thema Leistungsabrechnung. Bei der Leistungsabrechnung müssen wir uns Gedanken machen, einerseits, dass wir Projektverträge oder Kostenstellen oder sonstige Dinge aus dem ERP oder aus der Warenwirtschaft rüberkriegen, dann die Arbeitszeiten im OTHS buchen und die gebuchten Arbeitszeiten ins ERP und der Warenwirtschaft zurückschreiben. Man könnte jetzt denken, SOAP macht da jeder, kann jedes ERP. Interessanterweise gibt es gefühlte 2 Millionen Warenwirtschaftssysteme. Keins funktioniert wie das andere. Wir haben in unseren Projekten häufig die Erfahrung gemacht, dass im Mittelstand MS Dynamics eingesetzt wird, entweder Navision oder Axapta bzw. SAP. Das macht die Sache etwas einfacher. In kleineren Unternehmen gibt es dann noch Lexware, Sage, was auch immer. Also die unterschiedlichsten ERP-Lösungen. Deswegen ist an der Stelle der Rückfall meist die CSV-Datei auch wieder. Genauso wie beim Inventar. Einfachste und schnellste Variante, hat die wenigsten Kosten. So eine SOAP-Schnittstelle mit WSDL und Busbedienung, da muss man schon ein bisschen entwickeln, weil ja nicht jeder die gleichen Methoden zur Verfügung stellt. Und so eine CSV-Datei ist da doch ein ganz, ganz probates Mittel, da auch schnell zum Zug zu kommen. Ja, was machen wir wieder? Wir gehen den Umweg über das Konfigurationsmanagement vom OTHS, weil sich die CMDB an der Stelle wirklich sehr, sehr gut anbietet. Wir holen uns die gesamten Kostenstellen oder Projektvertragsnummern oder generell Vertragsnummern in die CMDB, in eine eigene Konfigurationsklasse, machen dann dafür erstmal wieder so ein Import-Mapping über Admin-GUI, Import-Export-Bereich. Wir definieren das Mapping für diese CSV-Datei, die wir dort reinkriegen und haben dann erstmal die ganzen Kostenstellen drin oder die Projektvertragsnummern drin, sodass wir überhaupt die Leistung irgendwo hinbuchen können. Dann kann man entweder manuell übers Reporting gehen oder wir haben da ein Zusatzmodul entwickelt, Kickstime Accounting, was so einen extra Karteikartenreiter für die Leistungsabrechnung auch anbietet. Da ist es etwas sprechender. Da werden dort dann am Ticket bei jedem Arbeitsschritt die Zeiten drauf gebucht und dann muss man sich darüber unterhalten, wie kommen die Daten wieder zurück. Dann nehmen wir wieder CSV und ein entsprechendes Export-Mapping. Das ist mal schematisch dargestellt, das heißt, wir holen uns die Daten, die Kostenstellen aus dem ERP, schreiben die in CMDB. Die CMDB mit der Konfigurationsklasse spricht intern im OTHS mit dem Arbeitszeiterfassungsbereich. Das können halt Zeiterfassungen auf Ticketebene sein, also wo ein Vorfall die Basis ist, oder auf Artikelebene. Ein Artikel ist ein Arbeitsschritt oder halt dann Kostenstellen, Projektverträge, was auch immer. Dann gibt es einen Bereich im OTHS, der die Statistiken bereitstellt und dort ist dann entsprechend eine Statistik drin, die genau die ganzen gebuchten Zeiten als CSV hochholt, wird entweder automatisch im Hintergrund gemacht, dieser Statistikaufruf, oder über die Menüstruktur Statistik, wie heißt es, Statistik oder Berichtswesen? Ich glaube, Berichtswesen heißt es, ne? Ja, genau, Berichtswesen. Da gibt es dann die Übersicht der Statistiken, dann sagt man die Statistiknummer, die Statistik mit der und der Nummer draufklicken, kann man dann sagen, für welchen Mitarbeiter das dann noch passieren soll. Dann schreibt man das raus und dann kriegt man erstmal ein CSV, das kann man sonst wie weiterverarbeiten, man kann es auch noch selbst drücken, wenn man gegen Kunden dann die Abrechnung macht. Und dann geht es zurück ins ERP. Ja, Frage können wir heute gleich mal dazwischen machen als letzter Vortrag. Ich kann die Fragen auch wiederholen, das ist kein Problem.
Benutze ich das mal. Meine Frage ist, wie läuft dann die Verknüpfung von einem Ticket mit der Kostenstelle? Also man muss es ja manuell verknüpfen und wir haben in der Praxis die Erfahrung gemacht, das wird dann gerne mal vergessen. Und wie lösen Sie das Problem, dass das nicht vergessen
Die Config-Items können als dynamisches Feld mitgeführt werden am Ticket, das als Pflichtfeld definiert wird. Da muss halt am Ticket direkt als Pflichtfeld das Ding immer gesetzt sein. Wenn dann das Falsche ausgefüllt ist, ja gut, da muss der Mitarbeiter damit leben. Deswegen haben wir dieses Zusatzmodul gemacht, das ist eine etwas komfortablere Variante, dass man dann wirklich pro Artikel dann sagen kann, man kann halt ein Ticket auch auf mehrere Kostenstellen aufteilen. Das haben wir in Projekten häufiger, dass dann der Kunde sagt, 20% der Arbeitszeit gehen halt an Kostenstelle X und die anderen an Kostenstelle Y. Aber so grundsätzlich die einfachste Variante wäre so ein dynamisches Feld, was auf die CMDB beispielsweise referenziert. Oder verknüpfen. Verknüpfen ist auch so eine einfache Möglichkeit. Im OTRS kann man ja jedes Ticket mit einem Konfigurationsobjekt verknüpfen. Dann wird halt mit dem Konfigurationsobjekt aus der CI-Klasse Kostenstelle verknüpft und die Verknüpfung legt man ganz am Anfang einmal an. Das ist ein manueller Arbeitsschritt. Ja. Im Kix haben wir eine Quicklink-Funktion für diese Verknüpfungen. Die ist mal durch ein Projekt reingekommen. Aber ja, so wäre ein Lösungsweg. Wie das technisch funktioniert, dann da bin ich der falsche Ansprechpartner. Das sage ich auch gleich. Sonst wäre ich nicht Geschäftsführer von der Firma geworden. Okay. Hier vorne war noch eine Frage. Nee, okay. Gut, dann nächster und interessanterer Anforderungspunkt war Meldungen im Service, der auf OTRS-Basis arbeitet, für SAP anzunehmen und die Abarbeitung der Servicemeldung für die SAP-Applikation dann zu überwachen und die Rückmeldung zurückzukriegen. SAP nimmt nur Serviceanfragen und Bug-Reports an, wenn sie aus dem SAP Solution Manager kommen. Ist verständlich, das sind die wenigstens in einem einheitlichen Format. Und nicht jeder Kunde kriegt dann Meldungen aus x verschiedenen Formaten und x verschiedenen Service-Systemen an SAP. Aber der Punkt, also hier, deswegen steht auch Institution des Gesundheitswesens, das ist eine etwas größere Referenz, die darf ich so leider nicht sagen. Also wer OTRS im Einsatz hat, eher im mittleren und in größeren geschäftlichen Umfeld, der sollte da auch bitte drüber reden. Wir dürfen leider viele Referenzen nicht angeben, die der ganzen Open-Source-Branche, aus der wir auch kommen, und wo wir über die Open Source Business Alliance auch stark verwurzelt sind, darf man einige Referenzen nicht nennen, weil die Konzerne einfach nicht wollen, dass man den Open Source Einsatz nach außen trägt. Es ist schade, aber es ist so, das wird sich gegebenenfalls noch ändern. Aber Aufgabe ist hier im Service, die Bug-Anfragen für SAP anzunehmen, an SAP Solution Manager zu schreiben und aus dem Solution Manager die Rückmeldung zu kriegen, wie ist der Bearbeitungsstand, wie ist der Lösungsstand, sodass der Service-Mitarbeiter, wenn er von dem Anwender gefragt wird, ich habe am 23.05. den Bug gemeldet, wie ist denn da, wann kommt denn das Release, dann kann der Service-Mitarbeiter sagen, ja, in der SAP-Release 3.5.27 Patch 370 wird das mit ausgerollt. Das ist die Anforderung. Umgesetzt haben wir das mit dem Generic Interface von OTRS auf Basis der Soap Services, die im OTRS verfügbar sind. Das Generic Interface ist dieser Teil im OTRS, der über diesen im Admin-Bereich Systemverwaltung Web Services konfiguriert wird. Was passierte da ganz konkret? Über das OTRS Generic Interface haben wir zwei Provider. Die sind standardmäßig da, Ticket Create und Ticket Update. Das heißt, wenn jemand auf das Soap-Interface von OTRS zugreift, kann er ein Ticket erstellen und ein Ticket, was vorhanden ist, aktualisieren. Das ist das, was wir für den Rückweg vom Sub-Solution Manager nach OTRS brauchen. Denn wir haben entweder haben wir schon ein Ticket und der Solution Manager meldet die Information zurück über Status-Updates, was auch immer, oder Informationen, die zusätzlich rankommen. Und auf der anderen Seite durfte in dem Szenario auch eine Meldung aus dem Solution Manager in OTRS aufgemacht werden, sodass wir auch dieses Ticket Create gebraucht haben. Das ist der eine Weg. Im Generic Interface brauchten wir aber, und das ist dann der Rückweg oder beziehungsweise der üblichere Weg als Requester. Die Funktionen, die im Subsolution Manager dafür gesorgt haben, dass ein Ticket erstellt wird, dass Ticket-Updates passiert sind, dass Tickets geschlossen wurden, wenn entsprechend die Rückmeldung vom Anwender kam, ja, Workaround hat funktioniert, Ticket kann geschlossen werden, das musste halt auch an den Subsolution Manager mit transportiert werden. Und von der Warte her gibt es halt im Generic Interface einerseits diese Requester, die nach außen hin die Funktionsaufrufe machen und auf der anderen Seite die Provider, die intern vom OTAS bereitgestellt werden, um von außen auf OTAS per SOAP zuzugreifen. Solution Manager wurde in dem Projekt entkoppelt durch einen Universal Business Adapter, also quasi ein Stück Software, was generisches Interface für andere Applikationen war, die SOAP sprechen. Und wir haben dort nicht direkt mit dem Solution Manager gesprochen, sondern die Methoden Create Call, Update Call, Call Not Okay und Close Call wurden in diesem Universal Business Adapter implementiert als generische Schnittstelle und dann an den Subsolution Manager transportiert, um dort einfach ein Stück weit auch releasefest gegenüber SAP-Updates zu sein. Denn keine SAP-Installation ist wie die andere. Das ist auch ein Punkt, den haben wir in unserer Projekterfahrung lernen müssen. Sodass man dort sagen kann, okay, Kunde kann sich um seinen SAP kümmern und muss sich um den Business Adapter kümmern, aber wir haben immer eine einheitliche Schnittstelle und müssen halt nicht ständig die Schnittstellenimplementierung nachführen. Das funktioniert sehr gut, das Generic Interface ist da sehr, sehr flexibel und hat den charmanten Vorteil, die Calls, die über das Generic Interface als Requester rausgehen, die gehen halt nicht nur Event oder Interrupt-getriggert raus, beispielsweise wenn Ticket-Events passieren oder wenn in der Wissensdatenbank Events passieren oder im Bereich des Konfigurationsmanagements, sodass ich quasi synchron diese Aufrufe mache, sondern ich habe auch die Möglichkeit, die Aufrufe in eine Queue zu stellen, in so einen Scheduler rein, damit halt auch der Fall abgedeckt ist, was ist, wenn das andere System nicht verfügbar ist. Wir haben vor, wenn wir sagen, 3 Jahren, haben wir noch gesagt, also wenn Sie eine Schnittstelle implementieren, die in Richtung eines Systems geht, was jetzt nicht ständig verfügbar ist, was eine schlechte Netzanbindung hat, nutzen Sie lieber strukturierte E-Mail. Die E-Mail wird gespult bis 4 Tage, die kommt dann auf jeden Fall irgendwann mal an. Durch das Generic Interface und diesen Scheduler, den wir da drin haben, mit der Task Description, haben wir dort eine charmante Möglichkeit, genau diesen Fall auch abzufangen. Wenn das andere System und der Webservice des anderen Systems nicht verfügbar ist, dann kümmert sich der Scheduler selber darum, das Ding so lange auszuführen, bis diese OK-Meldung kommt. Und erst dann geht es halt entsprechend weiter. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Vorteil, weil man ansonsten, wenn man bloß den Call rausschickt und einen Fehler zurückkriegt, keine Möglichkeit hat oder sich um das Handling selber kümmern muss, dass dieser Call dann korrekt ausgeführt wird. Also von der Warte her ist der Scheduler im Generic Interface ganz, ganz wichtige Komponente und das ist dieser mittlere Bereich. Zwischen Import, Export und Web Services gibt es diese Scheduled Tasks und da ist der Scheduler drin und entsprechend auch kann man dort noch ein bisschen mehr machen. Das bisschen mehr ist jetzt genau das. Wir haben häufig als Szenario im technischen Service die Aufgabe, dass für den Logistikbereich, für den Medizinbereich jährlich oder zweijährlich Audits stattfinden. Dort muss halt, also gerade im Medizinbereich, muss halt nachgewiesen werden und da kommen halt Leute in die Firma. Komplette Gerätedokumentation, Wartungspläne müssen eingehalten werden und dort kann ich mir dieses Thema Scheduler im Generic Agent schön zunutze machen. Das heißt, wir haben als Szenario die Wartungsplanung für das technische Equipment. Hier auch wieder Industrie, Logistik, Gesundheit sind halt viele, gerade größere Organisationen, die das betrifft. Gesundheit ist essentiell. Und was wir halt machen, wir nutzen diesen Scheduler vom Generic Interface und nutzen im Konfigurationsmanagement in der CMDB vom OTAS ein paar zusätzliche Attribute, wo wir dann genau sagen können, für das Gerät beginnt die Wartung am 23.05.2013, da beginnt der Wartungsvertrag. Ich habe einen Wartungszyklus von einem Monat und die erste Wartung ist halt geplant am 23.06. So, und der Scheduler kann damit umgehen. Das ist der Vorteil. Ich kann aber auch genauso gut sagen, ich trage nur den Wartungsbeginn ein und mache Wartungsplanung manuell und sage nur, die nächste Wartung ist am. Und dann sage ich halt, im nächsten Monat kann ich mir mal 2 oder 3 Monate Zeit lassen, bis zur übernächsten Wartung, da trage ich es halt manuell dann ein. Aber das, was wir dann machen, ist genau auf Basis dieses Schedulers vom Generic Agent ein zusätzliches Paket implementieren, was diese Task Description, also diese Beschreibung dieses Scheduled Tasks beinhaltet, was diese zusätzlichen Attribute in der CMDB, in dieser CI-Klasse auswertet und dann ein entsprechendes Wartungsticket anlegt. In einem bestimmten Bereich, in einer bestimmten Queue, mit einem bestimmten Typ. Und damit habe ich halt sehr einfach die Möglichkeit, für mein technisches Equipment Wartungsplanung zu machen. Weil ich dann sagen kann, okay, OTHS, erinnere mich proaktiv an das, was ich tun muss, was ich nämlich zyklisch tun muss. Im IT-Umfeld, wer ist IT-Dienstleister, Systemhaus, muss hier zyklisch Wartung machen für Kundensysteme. Genau das Thema, einmal im Monat muss der Server gewartet werden, Logfile-Analyse, einmal durchgucken, ob die Datenbanken noch rennen oder mit der Ölkanne drumherum laufen. Im technischen Bereich, das hatten wir früher bei den Oracle-Consultants gesagt, wenn man eine Oracle-Datenbank gekauft hat, kauft man einen Consultant mit, der eine Ölkanne mitbringt. Im technischen Bereich haben wir die Notwendigkeit, dass beispielsweise gerade im Facility-Management Brandmeldeanlagen, Fahrstühle, die unterliegen einer definierten zyklischen Wartung. Fahrstühle müssen mindestens 2-mal im Jahr geprüft werden. Und das muss nachgewiesen werden. Da kommt dann auch der TÜV, der dann einmal im Jahr das TÜV-Siegel draufklebt und da müssen halt die Wartungen nachgewiesen werden. Im Logistikbereich, in so einer Lagerhalle, Hubwagen, Gabelstapler, was auch immer. Alles Dinge, die halt zyklisch gewartet werden müssen. Das machen wir mit diesem Wartungsticket. Der Service kriegt die entsprechende Info. Servicetechniker geht raus, dokumentiert das an einem Ticket im OTHS und dann kümmert sich der Scheduler darum, dass die nächste Wartungsschleife quasi losgeht und dann beim nächsten Wartungslauf das nächste Ticket erstellt wird. Das ist so ein Stück, ich will jetzt nicht sagen Abfallprodukt, aber Mitbringsel von diesem Generic Interface, was man sich dort sehr, sehr gut zunutze machen kann. Ja, letztes Szenario, Config Management. Da ging es ziemlich ins Eingemachte. Das war ein großes Logistikkonsortium. Dort haben wir Schnittstellenimplementierung auch wieder auf Basis von XML und Soap Services gemacht. Die Anforderung war, dass Fahrzeuge Onboard Units haben. Die Onboard Units sind Hardware. Auf der Hardware läuft Software, sonst funktioniert sie nicht. Und für diese Onboard-Units mit der Software muss Konfigurations- und Release-Management gemacht werden. Das heißt, es wird ein Release-Stand zusammengepackt, geplant, getestet, entsprechend ausgerollt. Dann ist der an der Fläche drin und man hat dann das entsprechende Thema, dass ich halt diesen Release-Prozess steuern muss und auf der anderen Seite die ganzen Releases mit den Hardware- und Software-Ständen zusammenbringen muss, übers Konfigurationsmanagement im OTHS. Im OTHS nutzt man dann wieder die CMDB, ganz klar. Und auf der anderen Seite für das Release-Management beispielsweise Tickets. Wie haben wir das gemacht? Das ist auch schon ein Stück her. Zu dem Zeitpunkt habe ich, glaube ich, selber noch programmiert. Mein Quellcode will bloß jetzt keiner mehr haben. Das ist aber ein anderes Thema. Auf Basis der CMDB haben wir eigene Konfigurationsklassen definiert, die einerseits so eine Konfigurationsbaseline definieren, auf der anderen Seite die darin enthaltenen Releases, Software-Releases und Hardware-Releases. Und so ein Release enthält dann die entsprechende Hardware bzw. die entsprechende Software, sodass man dann ganz konkret sagen kann, in so einem Fahrzeug ist halt Release 3.5.27 draußen und dazu gehört Onboard-Unit-Version 475 und Firmwarestand 327 Patch 5. Das wird einerseits im OTHS übers Release Management vorgeplant. Das heißt, wir haben eine direkte Verbindung vom Release Ticket, wo drin steht, plane bitte neues Release so und so. plane den Test, plane die Zusammenstellung, plane die Inbetriebnahme und das Produktiv-Rollout auf den ganzen Onboard-Units. Und auf der anderen Seite haben wir natürlich ein Deployment-System oder ein Deployment-Management-System, was das Ganze, den ganzen Rollout macht. Also das Zeug muss ja auch ins Fahrzeug rein, auf die Onboard-Unit drauf, beziehungsweise wenn die Onboard-Unit nur Firmware-Updates bekommt, müssen die natürlich, bleibt die Onboard-Unit gleich und nur die Software wird ersetzt. Sodass wir dort ein Zusammenspiel haben, da hing dazwischen ein Oracle Enterprise Service Bus, also ein Web-Service-Bus, auf den dieses ganze Thema Release-Management, Release-System und Deployment-System gekapselt waren, wo auch das OTS gekapselt war. Und wir haben auf den Service-Bus entsprechend die Methodik State-Update hingeschickt, sodass im Deployment dann oder im Release-System und Deployment-System gesorgt werden konnte. Für das gepackte Release gibt es jetzt ein Status-Update von in Test auf in Betriebnahme oder in Rollout. Und dann hat sich der Deployment-Prozess darum gekümmert, wenn er das Signal gekriegt hat, roll mal bitte die ganzen Firmware-Stände auf den Onboard-Units aus. Und rückwirkend kam dann aber vom Deployment-System natürlich auch die Rückmeldung, ja, es passiert, aber auch die Rückmeldung, welche Firmware-Files, also Binär-Files, wurden ausgerollt, sodass man in der OTS-CMDB nicht nur die geplanten Stände drin hat, sondern auch als Attachment an einem CI auch das Binär-File. Also dass man wirklich im Service, in den Service-Prozessen, im Configure- und Release-Management dann auch weiß, was für ein Binär-File ist das und hat das wirklich zur Hand. Sodass man dann vom Deployment-System über den Oracle Enterprise Service Bus dann im OTS die entsprechenden Informationen abrufen musste, GetCI, also das hole mir ein Konfigurationsobjekt und hole mir alle Daten darüber, damit ich dort erstmal Informationen überhaupt kriege, aber auch GetCI Attachment, das heißt, hole mir das Attachment aus einem Konfigurationsobjekt, also dieses Binär-File, beziehungsweise Update-CI Attachment, das heißt, aktualisiere dieses Binär-File auf diesem Konfigurationsobjekt, damit genau das in der CMDB steht, was draußen im Feld auch benutzt wird. Sodass man dort wirklich diesen geschlossenen Prozess hat und der Service-Mitarbeiter, hier im Speziellen der Release- und Konfigurationsmanagement macht, und die haben mit OTS an der Stelle nur das gemacht, die haben keinen klassischen Ticketprozess und Incident und Helpdesk mit OTS gemacht, sondern wirklich nur dieses ganz gezielte, abgegrenzte Thema, dann noch genau weiß, was ist in der Fläche draußen. Der hat einerseits den Planstand, den soll, andererseits aber auch den Iststand, wenn die Releases dann aus dem, also quasi vom Rollout gemeldet bekommen haben, Rollout ist durchgeführt, genau das ist jetzt in der Fläche draußen. Und dann kann ich mich drum kümmern, was mache ich als nächstes? Kommt eine neue Firmware, kommt eine neue Onboard-Unit als Hardware oder schmeiße ich alles über den Haufen und mache komplett neue Releases mit ganz anderen Konstellationen. Das sind dann Dinge, die dort, die waren etwas anspruchsvoller, das war jetzt auch kein Projekt, was bloß 5 oder 10 Tage gedauert hat. Aber das mit den Wartungsplanungen, die Sub-Solution-Manager-Integration, das sind dann die Dinge, die spannend sind, die auch so ein Stück weit das Projektleben bei uns prickelnder machen, das Salz in der Suppe, könnte man jetzt sagen. Und Inventarisierungsintegration ist schon so ein Stück weit Standard geworden, auch wenn man immer wieder neue Datenquellen im OTS oder fürs OTS in den Organisationen findet. Das soweit von mir, ein kurzer Projektüberblick zum Thema Datenintegration im Service, ganz gezielt mit OTS. Ich glaube, am Biertisch könnte man noch über wesentlich mehr Projekte reden, also auf der CeBIT hatte ich einen Vortrag zur Navision-Integration bei unserem Kunden Canyon, weil die Service-Mitarbeiter dort alle Bestell- und Liefervorgänge für die Fahrradbestellungen bei Canyon Bicycles im Service-Desk brauchten. Und da gibt es noch einiges. Also wer da noch mehr Interesse hat, gerne jetzt fragen. Oder ansonsten, Stand ist wahrscheinlich schon fast im Abbau begriffen, auf unserer Webseite. Kicks4OTS.de oder bei uns auf der Referenzenseite mal schauen, einfach mal so ein paar Eindrücke auch finden. Da sind einige Anwenderstories auch mit drin, wo genau das Thema Integration auch Hauptaugenmerk ist. Vielen Dank. Gern. Das. Oder das. Wir packen, also OTRS-Paket ist eine OPM-Datei. Die enthält, also die wird über das OTRS-Paketmanagement installiert und enthält die Taskbeschreibung für diesen Scheduled Task, der sonst manuell beispielsweise über den Admin-Bereich konfiguriert werden kann. Und dieser Scheduled Task enthält unter anderem einen Aufruf für die Erstellung dieses Wartungstickets mit bestimmten konfigurierbaren Parametern. Auf der anderen Seite aber auch mindestens eine zweite Funktion, so tief stecke ich dann noch nicht drin, für diese Überprüfung der Zeiten und Zyklen in der CMDB, in dieser Konfigurationsklasse mit diesen Attributen, die dort benötigt werden. Und dann ist es ein in sich geschlossenes Ding. Also im einfachsten Fall wird das Paket installiert und dann ist alles da, aber man braucht halt die Konfiguration der CI-Klasse, auf die sich das bezieht. Also wir intern bei uns prüfen damit beispielsweise die Laufzeit von Wartungsverträgen. Alle Wartungsverträge bei uns sind in der CMDB vom OTRS und da gibt es in Starterwartung, initiale Laufzeit, Laufzeitverlängerung, Abrechnungszyklus. Und wenn halt Laufzeitverlängerung aus ist, also dass es nicht automatisch verlängert wird, dann kommt halt entsprechend kurz vor Ende des Laufzeitendes ein Ticket hoch im Vertriebsbereich und da steht drin, Supportvertrag XYZ läuft am aus, bitte mal drum kümmern. Und dann wissen wir als Vertrieb, ich bin da auch direkt betroffen, dass wir halt mit dem Kunden mal reden müssen und sagen, hier, Wartungsvertrag läuft aus, willst du den nicht verlängern? Also das wäre jetzt ein praktisches Beispiel aus dem Vertragsmanagement, das ist aber genauso für technische Geräte. Das ist ein extra Paket, deswegen heißt das OTRS-Paket Wartung. Genau, das ist ein extra Paket, wo genau das enthalten ist. Man kann das auch, ich sag mal, entkoppeln, aber man sollte nicht über das Paketmanagement hinaus im OTRS irgendwas tun, weil es dann nicht mehr versionierbar ist und das OTRS an sich nicht mehr updatefähig bleibt. Na? Genau. Frage damit so ein Stück weit beantwortet? Ja. Dann, nächste Frage, genau.
Wie ist es mit Datenschutz und Datensicherheit im OTRS? Weil wenn man da jetzt Daten aus dem ERP-System und sowas hat, dann sind schon total eventuell sensible Daten dabei.
Also die Frage ist, Datenschutz, Datensicherheit und Abgrenzung der Sichtbarkeiten im OTRS für die Daten beispielsweise aus dem ERP. Da ist es so, dass OTRS ein sehr feingranulares Berechtigungsmodell hat. Das heißt, ich kann wirklich sagen, wer welche Daten auch sehen darf. Bei Stammdaten ist das ein bisschen schwierig, weil Kundenstammdaten braucht häufiger jeder Service-Mitarbeiter, um erstmal die Vorklassifizierung zu machen. Dort gibt es aber auch Möglichkeiten, verschiedene Datenquellen mit bestimmten Berechtigungssichten anzulegen, dass nicht jeder Service-Mitarbeiter jede Datenquelle sehen darf. Auf der anderen Seite im OTRS selbst, gut, SSL, verschlüsselter Zugang, ja, und die Schnittstelle, gegen die synchronisiert wird, kann man auch verschlüsseln. Den Rest, ja, da muss man dann gucken, wie das Berechtigungsmodell passt. Also wir haben aktuell einen Fall bei der Integration von Inventarisierungsdaten, wo im Inventarisierungssystem ein anderes Berechtigungskonzept läuft, als das, was im OTRS da ist. Da muss man dann halt, ich sag mal, den Kompromiss gehen, dass man einerseits dieses Berechtigungsmodell in dem tangierenden System hat und andererseits für die Daten, die integriert werden, im OTRS parallel halt nochmal eine zweite Konfiguration aufmacht, wo das Berechtigungsmodell im OTRS definiert wird. Man kann zwar so weit gehen, zu sagen, man kopiert auch das gesamte Berechtigungsmodell mit. Üblicherweise sind die Berechtigungsmodelle in den einzelnen Applikationen aber unterschiedlich. Da muss man sich dann wieder Gedanken machen, wie wird es gemappt. Es ist dann häufig einfacher, weil es initiale Konfiguration ist, dass man dann sagt, okay, man pflegt das Berechnungsmodell für genau diese Integration im OTRS nochmal separat. Macht man einmal, üblicherweise. Und dann hat man Rollen und dann sagt man, wenn dann ein Mitarbeiter in einer bestimmten Rolle ist, wird die halt im OTRS dann der Rolle zugewiesen. Ja, weitere Fragen? Das ist nicht der Fall. Dann bedanke ich mich, dass Sie bzw. ihr so lange ausgehalten habt. Ich freue mich auf die Chemnitzer Linux-Tage 2015. Wünsche allen guten Heimweg und wir sehen uns 2015 dann, denke ich.